Sie übernehmen die Stelle von 009. Er wurde in Ostberlin tot aufgefunden. Mit diesem Ei in der Hand.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und im Stream.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Dazu gegebenermaßen nicht ganz 2 Stunden, denn wir haben heute viele Veranstaltungstipps. Das heißt, wir werden uns gleich mal durchbegeben hier durch den Wust an Veranstaltungen. Die Sommerkinos gehen los. Vorher begrüße ich die Jasmin im Studio. Hi.
Moin.
Der Rest trudelt bestimmt auch noch ein. Zwischenzeitlich machen wir ein bisschen Musik. Zwischenzeitlich ist hier der Robert reingecruised. Hallo Robert, grüß dich.
Hallo.
Setz dich, nimm dir einen Keks, mach es dir schön bequem. Du Arsch! Du dämlicher, spatzenköpfiger, völlig irre geworden!
Nicht persönlich nehmen. Jo, das war NX Worries oder No Worries, wie sie, glaube ich, ausgesprochen werden. Und mit dem gehen wir jetzt raus aus den Veranstaltungstipps und rein in noch einen besonderen Tipp, den ich für euch habe. Denn es gibt einen Filmstart in dieser Woche, der eigentlich letzte Woche schon angelaufen ist, aber diese Woche anläuft und dann am 6.6. im Sasi. Wenn ihr jetzt völlig verwirrt seid, ist das nicht schlimm. Macht nichts. Ich empfehle ihn euch trotzdem. Es geht nämlich um den Film 104. Nicht geschrieben wie die Zahl, sondern ausgeschrieben tatsächlich. Das heißt also, 104 ist die Zahl der Personen, die auf einem Schiff waren, also auf einem Schlauchboot eigentlich. Und dieses Schlauchboot trieb im Mittelmeer. Der Film 104 zeigt den täglichen Wahnsinn, mit dem die Retter von diesen Flossen, von diesen Schlauchbooten, von diesen Flüchtlingsbooten, von Geflüchteten halt eben auf dem Mittelmeer tagtäglich zu tun haben. Und das auf sehr, sehr eindringliche Art und Weise. So eindringlich, dass der Film auch beim DOC Leipzig, beim Dokumentar- und Animationsfilmfestival im vergangenen Jahr die silberne Taube gewonnen hat für den besten Dokumentarfilm, den besten deutschen Dokumentarfilm. Für die Geflüchteten stellt eben dieser Punkt, an den wir hier einsteigen, meist das Ende einer langen Reise über Land dar. Jonathan Schirnig konzentriert sich in seinem Dokumentarfilm ganz auf die Seenotrettung in rund 90 Minuten ungeschnittener Echtzeit, kann man mitverfolgen, wie 104 Männer und Frauen auf der Flucht nach Europa von einem sinkenden Schlauchboot im Mittelmeer geborgen werden und an Bord der Lifeline 3 Rettung finden. Dabei ist das Bild, und das ist das Außergewöhnliche, unterteilt in 6 einzelne Kacheln. Also wir haben auf der Leinwand 6 verschiedene Perspektiven, 6 verschiedene Kameraeinstellungen, die diese Seenotrettung quasi live mitverfolgen. Wir sehen die Retter auf dem Schiff, was sich ihnen nähert. Wir sehen die Geflüchteten, die auf dem Boot sitzen, natürlich erst später, wenn die Kamera dort halt eben auch ist und die Menschen dort halt eben auch dokumentieren kann. Also wir haben es hier nicht mit einer gestagten Doku zu tun in irgendeiner Form. Und wir sehen auch die Rettungswache, die aus der Ferne alles koordiniert auf der Lifeline 3 und die Menschen dann halt eben an Bord bringt. Und das ist wirklich sehr, sehr eindringlich und bewegend erzählt, ohne große Worte und nur mit Bildern. Die Emotionen der Crew lassen sich hier absolut mitfühlen. Es herrscht eine kontinuierliche Anspannung, während das Gummiboot zu sinken droht und die libysche Küstenwache näher rückt. denn sie sind ja illegal. Sie dürfen dort gar nicht sein. Sie dürfen eigentlich auch gar nicht retten. 104 zeigt auch, mit welchen Herausforderungen die Beteiligten einer Rettungsaktion konfrontiert sind. Sprachbarrieren erschweren die Kommunikation mit den Menschen auf dem Boot, die Ruhe bewahren sollen, bloß nicht zu viel Bewegung machen, sitzen bleiben und Geduld haben. Immer 10 Menschen können auf dem kleinen Rettungsboot mitgenommen und zum Schiff gebracht werden. Da allerdings die Zeit abläuft, müssen mit einem gefährlichen Manöver die übrigen 40 Personen direkt vom Schlauchboot auf das Schiff klettern. Doch damit sind sie noch lange nicht in Sicherheit, denn tagelang harren dann die Geretteten und die Crew auf hoher See aus, da kein Mittelmeerland ihnen erlaubt anzulegen. Erst nach einem schlimmen Sturm erbarmt sich ein Hafen und das gerettete Schlauchboot. An diesem Tag war das einzige von 4 gemeldeten Booten, das an diesem Tag gefunden werden konnte. Also die Dunkelziffer derer, die im Mittelmeer sterben, ist groß, sehr, sehr groß. 104 zeigt das alles eindringlich und zeigt, warum die entbehrungsreiche Arbeit von Menschen wie der Besatzung der Lifeline 3 so wichtig ist und Tag für Tag Menschenleben rettet. Der Film verzichtet dabei auf Erklärungen, auf dramatische Musik oder Effekte. Er zeigt die ungeschönten, schmerzhaften Wahrheiten dieser Rettungsaktion. Beim Doc Leipzig gab es dafür die Goldene Taube. Die Goldene Taube sogar im deutschen Wettbewerb. Der Hauptpreis im deutschen Wettbewerb ging an Jonathan Schirnig und seinen Film 104. Unbedingt anschauen, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen wollt. 104. Ja, und wo wir gerade schon mal im Dokumentarfilmsegment sind, lass uns doch über Hinter guten Türen sprechen.
Ja, der ist auch auf jeden Fall ein sehenswerter Dokumentarfilm nach meinem Dafürhalten. Es geht darum, wie man mit dem Trauma von Gewalt innerhalb der Familie, nach der Kindheit oder auch in der Kindheit umgeht. Und das Ganze begleitet die Schauspielerin Julia Bärholt, die man sonst eher aus solchen Sachen wie der Lindenstraße oder Notruf Hafen kannte und sowas kennt, die aber auch in einer Punkband spielt. Auf jeden Fall, es begleitet sie, wie sie mit ihrer Familie und auch ihrem Umfeld die ganz schweren Gespräche führt darüber, wie die Gewalt, die sie in ihrer Familie erlebt hat, sie für ihr Leben geprägt hat und wie das halt auch noch immer emotional sie belastet und versucht halt eben da auch ein Verständnis zu schaffen in ihrem Umfeld, warum das für sie halt einfach nicht okay ist und sie das nicht in der Vergangenheit lassen kann. Dabei begleitet sie ihren Bruder Jens, der gerade ins ehemalige Elternhaus einzieht, trifft ihre Mutter im Altenheim, führt mit denen Gespräche, später dann auch noch mit ihrer besten Freundin aus Kindheitstagen und stößt dabei halt auch immer wieder auf Erinnerungen, die sie gar nicht mehr so präsent hatte und gleichzeitig hadert sie auch damit, wie unwichtig in ihrem Umfeld die Gewalt, die sie oder halt auch ihr Bruder erlebt hat, als halt einfach wahrgenommen wurde mit so, ja, das war in der Zeit halt so, das haben halt alle erlebt und es sind halt einfach wirklich harte emotionale Gespräche, die da geführt werden. Dabei wird halt natürlich eben körperliche und psychische Gewalt, die Eltern gegenüber Kindern ausüben, angesprochen, aber auch halt Gewalt unter Geschwistern und tatsächlich auch jetzt außerhalb des Familienkontextes, aber eben in einem Kontext, der nicht damit umgehen konnte, sexualisierte Gewalt gegenüber halt jungen Teenagern. Also sie berichtet halt, was sie erlebt hat in ihrer Jugend und auch wie die Leute ihr damals nicht geholfen haben. Und ja, ihr hört, es sind wirklich schwere Themen, die halt auch jetzt nicht die kathartische Lösung anbieten, dass am Ende alle sagen, ja, war schlecht von uns und deswegen ist es jetzt wieder gut, weil wir das anerkannt haben, sondern es ist halt ein andauernder Prozess und am Ende wird halt auch noch angesprochen, wie sie halt therapeutisch damit umgeht, gleichzeitig auch, wie halt sie selber auch Gewalt ausgeübt hat aus ihrer Prägung heraus in ihrer Kindheit. Es ist ein schwerer Film, der viel Empathie für alle Beteiligten aufbringt und ich glaube eben auch ein wichtiger Film, weil er etwas anspricht, was extrem, extrem häufig in Biografien ist, aber selten so behandelt wird, weil das halt Gespräche sind, die schon in dem privaten Umfeld halt fast unmöglich zu führen sind wahrscheinlich. Und dann das Ganze mit einer Kamera zu begleiten, ist halt nochmal mehr Stress. Und es ist, glaube ich, ja sozusagen diesem ganzen Film hoch anzurechnen, dass er ein Umfeld geschaffen hat, in dem das möglich war, das zu haben. Es ist nicht angenehm anzusehen. Es ist dennoch unterhaltsam ist schwer zu sagen bei sowas, aber es ist halt eine Dokumentation, die einen nicht verliert und die halt auch nicht komplett in einen damit hängen lässt, dass es gerade alles scheußlich ist, sondern immer auch wieder einordnet, die Gegenwart reinbringt, diesen Prozess von Heilung auch zeigt. Und ja, fand ich gut gemacht, fand ich sehenswert und würde es empfehlen, wenn ihr eben mit den bereits genannten Inhaltswarnungen okay seid, dann ist es ein Film, der wichtig und gut zu sehen ist. Wenn das Themen sind, bei denen ihr noch aktiv belastet seid, ist das, glaube ich, ein Film, den man auf jeden Fall meiden sollte, weil es eben einfach die direkte Konfrontation damit ist, wie eben speziell Julia Bärhold und ihre Familie damit umgeht, aber auch exemplarisch für wahrscheinlich viele Familien, die so in der ja 50er bis 70er Jahre Zeit ja Kinder großgezogen haben oder Kinder, die da groß geworden sind.
Aber ich finde es dann auch mal gar nicht mal so verkehrt oder unwichtig, halt irgendwie so einen Film zu sehen, wenn man tatsächlich nochmal auch selber halt eben zu tun hat vielleicht mit ja. diesen Erfahrungen, um halt auch das Schweigen zu brechen, ne? Ja, um halt ja. irgendwo auch einen Mut zu geben, das anzusprechen und sich dem zu, konfrontieren. So.
Auf jeden Fall, genau, da würde ich halt unseren Zuhörenden sie müssen es selber einschätzen, wo sie da in ihrem Verarbeitungsprozess sind, aber auf jeden Fall auch sicherlich für alle, die da auch eine direkte Berührung mit haben, sicherlich sehenswert. Und der Film endet auch damit, dass es darauf hinweist, dass halt Gewalt gegen Kinder auch heute noch ein Issue ist und wurde halt auch vom Kinderschutzbund und so etwas dahingehend beraten und gefördert.
Ja, was passiert hinter guten Türen? Das zeigt der Dokumentarfilm von Julia Bärhold. Bei guten Türen ab dieser Woche im Kino und wir begrüßen den Flo im Kino hier in unserem Heimkino. Grüß
dich. Hallo. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden.
Heute kriegt jeder zu spät, kommt hier sein eigenes persönliches Filmzitat. Mal gucken, wer noch kommt. Aber wir wollen jetzt erstmal reden über... Ihr hört schon so ein bisschen an der Musik, vielleicht nichts Geringeres als den
Filmstart der Woche.
Ja, genau. Wir wollen nämlich reden über einen neuen Film von Todd Haynes. Und ja, Todd Haynes, also für mich einer der unterschätztesten fast schon irgendwie FilmemacherInnen, weil noch keinen Oscar gekriegt bisher und eigentlich hochverdient in vielfacher Hinsicht oder in so vielen Fällen eigentlich auch.
Zu schwul für den Oscar.
Ja, das könnte man natürlich zur Diskussion stellen, beziehungsweise vielleicht auch keinen Bock. Und das ist ja auch ein großer Faktor immer bei dem Oscars, das Campaigning.
Ich glaube, dass Todd Haynes auch irgendwie jemand ist, der für einen amerikanischen Filmemacher, der er ist, ja irgendwie also eine Art von Film macht oder Typen von Filmen, die eigentlich eher so, also die mich auch eher an internationales irgendwie so Festivalkino, also seine Filme laufen natürlich auch auf Festivals häufig, aber eben gar nicht so typisch Hollywood-mäßig ist. Und ohne jetzt schon vorwegzugreifen, sein neuester Film ist ja eigentlich auch irgendwo eine gewisse Abrechnung auch mit Hollywood und auch sicherlich damit, wie dort eben Filme ja gedreht werden, wie Geschichten umgesetzt werden, wie Geschichten adaptiert werden. Und ich glaube, dass das vielleicht auch etwas ist, was es ihm erschwert, sozusagen den Ruhm, den er eigentlich verdient hätte, halt eben zu erreichen irgendwie, ne?
Ja, nachdem er sich an der amerikanischen Ikone Bob Dylan abgearbeitet hat und dafür keinen Oscar gekriegt hat, ist er, glaube ich, auch ein bisschen ein Stück weit durch mit Hollywood. Also, ja, Velvet Goldmine, I'm Not There, die beiden zentralen Musikfilme von ihm. Und
ich würde die Carpenter-Story da gar nicht rausnehmen, auch wenn man sie nicht mehr sehen kann, weil er nicht gut in Copyright war.
Ja, aber in den letzten Jahren, also Velvet Underground hat er ja auch einen Dokumentarfilm noch gemacht im Jahr 2021, irgendwie so Pandemie mäßig, da war dann Dokumentarfilm dran, sehr guter. Aber vor allen Dingen sind es halt eben die Dramen, die in den letzten Jahren uns hier bewegt haben und einfach ja seine Meisterschaft auszeichnen. Dem Himmel so fern, 2002 war das 2015 sein Meisterwerk Carol und jetzt eben May, December. Dazwischen war noch Vergiftete Wahrheit, der ein bisschen was anderes ist auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr kämpferischer Film in jedem Fall, aufwühlender Film. Aber er ist ja eigentlich ein Meister darin, auch verbotene Lieben zu erzählen, ne, oder verbotene Beziehungen zu erzählen irgendwo. Sei es jetzt halt eben in dem Himmel so fern, eben die Beziehung zwischen einer weißen Hausfrau und einem schwarzen, der ist Gärtner, ne, glaube ich, gewesen, oder was?
Der ist Gärtner.
So? Gärtner war er, ja, genau. Also wirklich diese verbotene Beziehung halt eben in den 50ern war es, ne?
Ja, das 50er-Ding, ja. Das halt eben sozusagen die Ästhetik eines Code-Era-Films verwendet, aber Dinge offenbar macht, die damals nicht gezeigt werden könnten. Er ist halt auch mal sehr referenziell, was Genres der Vergangenheit angeht und greift die auf. Aber ja, das Thema deviante Sexualität ist auf jeden Fall eins, das sich durchzieht und wie das halt auch die Macht hat, sozusagen gesellschaftliche Erwartungen zu durchbrechen. Das fängt halt ganz früh an mit seinen Frühwerken. Irgendwie halt Safe hat es schon drin, Poison auf jeden Fall. Dottie Gets Banged, halt so Kurzfilm, wo halt einfach wo es um so ein Moment von devianter Sexualität durchbricht die Norm und danach kann man nicht mehr weitermachen wie zuvor. In Velvet Goldmine kommt es halt auch vor, wo eben Queerness im Fernsehen zu sehen ist und Leute da so einen Moment von, das bin ich. Also es gibt halt eine Szene, wo dann ein Charakter auf den Fernseher zeigt, so, das bin ich, und da auf und ab springt und die Eltern sitzen da und haben kein Verständnis dafür, wie wichtig das war, das gerade zu sehen. Und das ist halt jetzt in May, December auch wieder ein Thema, aber auf einem ganz anderen Ansatz, wie man über deviante Sexualität spricht und wie es da eben auch Grenzen gibt, wo diese Veränderung eine positive ist.
Hm, ganz genau. Wir wissen ja auch am Anfang eigentlich gar nichts richtig so, ne? Der Film beginnt wirklich in dieser Kleinstadt. Der beginnt bei diesem Wochenende quasi, dass diese Familie dort dann halt eben auch mit Leuten aus ihrem Umfeld verbringt, mehr oder weniger. Da kommt dann halt eben die Figur von Natalie Portman in diese Gesellschaft hinein und wird auch so ein Stück weit für uns zunächst einmal der Blick quasi von außen nach innen so. Aber die Hintergründe, die dann ja entscheidend werden für den Film, erzählt der Film halt nicht irgendwie in einer Zusammenfassung, in einem Recap irgendwie am Anfang, sondern er wirft einen da so direkt rein. Und als man dann zum ersten Mal irgendwie mitkriegt, dass der junge Mann, der da an den Kühlschrank geht und von seiner, von einer älteren Frau oder, ne, also halt eben Julianne Moore, zurechtgewiesen wird, dass es ja jetzt schon irgendwie sein drittes Bier ist, was er sich da aus seinem Kühlschrank holt, da denkst du dir ja als erstes eigentlich ja, ne, die Mutter halt eben zu ihrem Sohn. Und dann bekommen wir das mit, dass es eben eine Beziehung gibt zwischen diesen beiden.
Genau. Ich muss gestehen, was den Handlungsrecap angeht, also du hast völlig recht, man kriegt die Geschichte dann ja eigentlich mehr oder weniger dann auch implizit sozusagen mit, und wie du halt sagst, es ist gerade kein Recap. Bei mir ist es ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, Full Disclosure, deswegen weiß ich gerade gar nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das jeweils erzählt wurde, aber das war, fand ich, schon eine der Stärken definitiv, und was man ja einfach generell, was ich die ganz große konzeptuelle Stärke dieses Films findet und was natürlich auch der Sinn dieser Geschichte oder der Art und Weise, wie Todd Haynes sie eben erzählt hat, ist, das ist ja, dass wir hier eine Geschichte haben, die natürlich sich sehr mit dieser Beziehung, die du gerade schon, sag ich mal, angedeutet hast, sozusagen ja beschäftigt, aus dieser Außenperspektive eben von Natalie Portman, aber eben auf eine Art und Weise, das basiert ja lose auch irgendwie auf Figuren, die es wirklich, oder auf Menschen, die es wirklich gegeben hat sozusagen. Und der einfache Film wäre ja dann einfach, diese Geschichte sozusagen nachzuerzählen. Er macht es ja aber quasi auf diese Meta-Art und Weise, dass er eben diese fiktive Schauspielerin hineinwirft, die eben von Natalie Portman gespielt wird, die ja sich sozusagen dann auf eine Rolle vorbereitet und so eben dieses Leben der beiden sozusagen dann nachempfindet. Und das finde ich schon konzeptual irgendwie total brillant, weil das eben dann ermöglicht, diese Familie und eben auch die Hintergründe und das eben, was dort vorgefallen ist, was vielleicht die Figuren dann sozusagen dahinter ausmacht, was sie für Menschen sie davor waren, wie sie seitdem sozusagen sich entwickelt haben, das kann man auf eine ganz andere Art und Weise dann einfach kennenlernen, ohne jetzt irgendwie in komplett konfusen, nonlinearen Stil irgendwie zu verfallen, und das fand ich schon echt großartig, muss ich sagen.
Ja. Gracie war 36, als sie Joe kennenlernte, der damals 13 war. Er arbeitete in einem Pet Shop, also in einer Zoohandlung. Sie vielmehr arbeitet dort, sie hat ihn halt eingestellt als Gehilfen und zwischen den beiden entwickelte sich eine Liebesbeziehung, wie sie selber beide sagen, und sie sind ja jetzt auch 2 Jahrzehnte später immer noch zusammen, haben sie sich halt wirklich ineinander verliebt. Und dafür ist Gracie ins Gefängnis gegangen und der ganze Medien-Shitstorm, der dann folgte im Rahmen dieser Affäre halt irgendwo natürlich dann mitschwang, der scheint ja jetzt 2 Jahrzehnte später sich so ein bisschen beruhigt zu haben zumindest, so sieht es zumindest von außen aus. Aber jetzt kommt halt eben diese Schauspielerin Elizabeth in das Leben von Joe und Gracie und stellt Fragen, unangenehme Fragen, reißt Wunden auf. Und wir erleben live mit quasi vor unseren eigenen Augen, dass wie halt eben dieser Schein halt irgendwo auch zerbricht, ne? Wie es ganze Risse bekommt, wie wir sehen, wie was dahinter steckt. So.
Ja.
Ich wollte dich mal mit einbeziehen.
Ja, das ist okay, ich überlege schon die ganze Zeit, was ich sagen kann. Ich weiß nur, dass ich, als ich in den Film rein bin, ich finde, es ist fast schon zu viel gesagt. Ich bin nämlich so, ich bin da sehr blind rein und das hat das alles nur noch sehr viel besser gemacht. Ich bin nämlich auch der Meinung, desto weniger man weiß, was passiert im Film, desto besser kann der irgendwie wirken. Also das war so mein Eindruck auf jeden Fall.
Das grade, stimmt, ich habe ihn auch so quasi gesehen, genau, ohne vorher was zu wissen. Aber
gerade was dann hinten raus noch passiert, was die Dynamik zwischen Julian Moore und Natalie Portman angeht oder so, war ja vor allen Dingen von der ersten Sekunde an gehuckt. Aufgrund der Optik des Films, weil das finde ich großartig. Es wirkt alles, ich war die ganze Zeit so, es wirkt wie irgendeine Soap-Opera aus Anfang der 2000er. Vor allen Dingen, wenn dann auch relativ zu Beginn, wo wir bei diesem Kühlschrank sind, das erste Mal Julian Moore in diesem Kühlschrank steht, der zugeht und dieses Piano einmal eingespielt wird, was noch öfter dann vorkommt oder so. Dann saß ich auch da und war so, es ist so ein Film.
Es sind so bewusste Kitsch-Momente, die immer wieder eingebaut werden. Ja, ja.
Wo man auch direkt erstmal den ersten Lacher irgendwie hat in einem Film, wo du eigentlich so denkst, der hat eine extrem harte Thematik eigentlich. Aber er sorgt durch seine Stilistik einfach dafür, dass du schmunzelst oder lachen musst.
Ja,
so.
Ja, der macht das unglaublich gut, wirklich, Todd Haynes. Also so wirklich mit einem Augenzwinkern. Und ist sich dieser Kenntnis quasi auch ein Stück weit bewusst, ne, dieser Geschichte natürlich, die er da erzählt und die natürlich dann ja auch reflektiert wird, halt, wie würde Hollywood sowas erzählen?
Ja, wobei es eben, also der Film hat halt auch viele Ebenen und man kann es halt jetzt, also Todd Haynes ist einer Regisseure, der dadurch, wie viel er mit Referenzen arbeitet, auch immer im Dialog zu seinem Gesamtwerk steht. Müssen wir jetzt nicht gesamt aufrollen, aber er greift auf jeden Fall auch dieses Stilmittel von Genre auf, das im Grunde ein Krimi ist mit einer Ermittlerin, also in Form dieser Schauspielerin Elizabeth, die dort unterwegs ist. Dazu dann halt eben diese übertriebenen Momente teilweise, um halt auch die Wahrnehmung von Skandal und so etwas und wie es geframed wird in den Medien nochmal vor Augen zu führen, während er gleichzeitig eben sehr, sehr menschlich mit den Figuren umgeht und die halt auch in vielen Momenten zeigt, die eben bei einem so plakativen Ansatz, wie es scheinbar ist mit dem Piano und so, wie das halt nicht vorkommen würde. Also er bricht da das gleichzeitig den Stil, den er selber in den Film reinträgt und allgemein, es werden erkenntnistheoretische Begriffe in der Mitte des Films gedroppt, die nochmal Aussagen darüber treffen können, wie man diesen Film betrachten kann und es nutzt halt sehr viel Bilder, die so Kulakoff-Effekt-mäßig in jeweils im Kontext sich verändern. Das sind halt so Aufnahmen, man denkt erst in Naturaufnahmen, dann denkt man, das sind Aufnahmen aus diesem Pet Shop, dann kriegen sie auch einen neuen Kontext, weil was anderes reingebracht wird und sozusagen solche Dinge werden da halt referenziert und den Leuten nicht nur theoretisch erklärt, sondern deutlich gemacht, indem man sie in der Praxis des Films erlebt und dann auf was Größeres, nämlich die Betrachtung von Menschen in Medien, hochziehen kann.
Und ich finde halt, was du gerade angesprochen hast, relativ am Anfang, aber da war ich dann so gehuckt, dass ich jetzt kurz einsteigen möchte, ja, sozusagen. Du hast Natalie Portmans Figur, die ja Schauspielerin ist, die halt quasi ihre neueste Rolle sozusagen, quasi Recherche betreibt. Die hast du gerade als Ermittlerin quasi in dieser Geschichte bezeichnet. Das finde ich eine sehr gute Wahl oder eine sehr gute Wortwahl. Und ich finde aber gleichzeitig auch, dass diese Ermittlerin ja ihrerseits ja auch eine sehr, sag ich mal, interessante Figur und ich meine, da muss sich natürlich auch jeder eine eigene Meinung bilden, aber mit Sicherheit alles andere als eine, sag ich mal, rein positive Figur in dem Sinne sicherlich ist. Und sie steht ja stellvertretend eigentlich auch darum, wie selbst Jahrzehnte später an solche Geschichten, an solche, wie man es nennen möchte, based on a true story, true crime, ist es ja auch eigentlich irgendwo, Geschichten, wie da eben rangegangen wird, indem man ja auch sieht, wie sie ja sich immer näher ja eigentlich versucht, die zum Beispiel Mimik oder Gestik oder alle möglichen Nuancen, die eben Gracie, also die von Julianne Moore gespielte Frau, wie sie sich das nach und nach alles abguckt. Da gibt es dann halt auch mehrere, finde ich, ganz grandiose Szenen. Eine in der Modeboutique, eine andere, die dann so vorm Spiegel ist oder so. Und man sieht halt, dass sie in dem Sinne da ja eigentlich immer näher rankommt. Also das ist auch grandios natürlich gespielt von beiden. Und natürlich aber vor allem von Natalie Portman. Mich hat das auch so ein bisschen an hier Ingmar Bergmanns Persona erinnert, wo das ja auch irgendwie so dieses Verschmelzen gibt, so ein bisschen zwischen zwei Frauen, eine jünger, eine älter sozusagen.
Da musste ich gestern dran denken, weil ich gestern erst Persona geguckt habe. Ja, und war gut. Auch so, es ist unfassbar gut, wie das gerade passt, dass ich den so zufällig, bevor wir den besprechen, geguckt habe und auch so dachte, da sind einige Parallelen. Ich glaube, da hat sich Todd Haynes auch eventuell auch gedacht, so dass das eine Inspirationsquelle war vermutlich.
Ja, definitiv. Aber was ich halt gleichzeitig so spannend finde und halt auch so genial an diesem Film ist, dass halt diese Annäherung, die Natalie Portmans Figur hat, dass die ja komplett oberflächlich ist. Also wir reden hier darüber, dass diese ganzen oberflächlichen Mimik, Gestik und sie fängt halt an, genauso zu sozusagen eine gleiche Körperhaltung und so weiter zu haben. Das macht sie alles richtig, aber sie kommt ja überhaupt nicht auf den Kern der eigentlichen Frau. Und das gibt sich dann ja oder das spiegelt sich perfekt wieder in der Sache, die ganz gegen Ende passiert, wo es so ein bisschen darum geht, dass halt Ereignisse aus der Vergangenheit von Gracie, aus ihrer eigenen Kindheit, so ein bisschen in Zweifel gezogen werden, weil die eine Figur erzählt Natalie Portman dann was das eine und die andere erzählt was anderes und sie weiß nicht wirklich, was sie glauben soll und sie interessiert es eigentlich auch überhaupt nicht, sondern sie will halt einfach nur diese oberflächliche Performance sozusagen so gut wie möglich hinbekommen und das ist eine, finde ich, ziemlich bitterböse und sehr treffende Abrechnung davon, wie eben häufig auf solche Geschichten von außen geschaut wird und dass eben nur versucht wird, die Oberfläche zu treffen und nicht eigentlich die Menschen dahinter, wenn man das mal so ausdrücken möchte.
Ja, es ist auch eine absolut treffende und bitterböse Abrechnung mit so einer amerikanischen Borniertheit, so einer Kleinstadtgesellschaft. Dieses, oh thank you, that means the world to me. Weißt du, es hat einfach...
Es hat, glaube ich, auch nochmal verstärkt, dass ich ja auch gerade in Amerika gelebt habe, auch in einer Gegend, die jetzt auch geografisch nicht so weit weg war und auch gesellschaftlich, als ich diesen Film gesehen habe. Ich habe mich sehr an, also das hat es einfach alles sehr, sehr gut getroffen. Und deswegen sage ich Todd Haynes, das fühlt sich häufig fast so an wie ein Filmemacher, der eigentlich von außen auf Amerika drauf guckt, obwohl er das ja gar nicht tut. Er ist ja Amerikaner.
Ein Meister, wirklich, des Sezierens von gesellschaftlichen Strukturen seines Landes, seiner Heimat. Also wirklich.
Genau, er ist Amerikaner, aber freut sich nicht so richtig drüber, glaube ich. Aber wen ich halt auch noch sowohl als Stuntcasting als auch als wirklich, wirklich guten Schauspieler hervorheben möchte, ist Charles Merton, der den, wie hieß er, Joe spielt, den jungen Mann, der dann Vater von Kindern ist mit 38, die aufs College gehen. Und was das für eine absurde Situation ist, den kennt man ja halt sonst aus so American Horror Story in Riverdale und so dieser Art von Schrund. Und er spielt diesen Charakter halt mit so einer Tiefe und Emotionalität. Und halt auch, zum einen merkt man halt, dass das dann ein verletzter, traumatisierter Mensch ist. Und gleichzeitig bringt er halt auch so eine männliche Verletzlichkeit rüber. Und man merkt, dass das halt auch gleichzeitig ein Charakter ist, der halt total selbst reflektiert. Und halt gibt eine Szene, wo er mit seinem Sohn redet und dann halt so fragt, ich weiß gerade nicht, ob wir bonden oder ob ich hier in Echtzeit eine schlechte Erinnerung für dich schaffe. Und das ist halt auch so ein, das ist halt extrem reflektiert und gleichzeitig komplett unsicher. Es ist halt so ein, ist halt ein Vibe von, also es gibt solche Leute wirklich und die werden selten vor der Kamera gezeigt. Und ich glaube, da ist Todd Haynes halt auch drin, Männertypen zu zeigen im Film, die man sonst selten sieht.
Ja. Er ist halt so das Paradebeispiel für das große Kind irgendwie. Also ich finde, das ist das, was ich bei dieser Figur die ganze Zeit ganz stark mitgenommen habe. Gerade bei dem Dialog, den du meinst, war ich die ganze Zeit so, der Typ ist irgendwie 36, 38, hat Kinder, die aufs College gehen, aber wenn du ihn neben seine Kinder stellst, könntest du teilweise meinen, dass seine Kinder erwachsener sind als er.
Ja, also die sind reifer, er hat halt auch einen Beruf, der technisch anspruchsvoll ist halt, und aber genau, man kriegt halt mit, wie sehr er auch in dem Alter, in dem er seine Traumatisierung stattgefunden hat, auch mental eingefroren ist und wie er halt von Gracie durchgehend infantilisiert wird und Elizabeth auch anfängt, ihn zu infantilisieren, die später sagt, ja, das ist halt, was Erwachsene machen, als wäre er keiner. Und das also ist ein Charakter, mit dem man auch durchaus Mitleid haben kann in der ganzen Geschichte.
Ja, absolut meisterhaft, wie Todd Haynes das beobachtet, absolut meisterhaft, wie das gespielt wird, insbesondere halt eben von Natalie Portman und Julianne Moore auch in den Hauptrollen, also absolut großartig. Es gibt so ein paar schöne Geschichten auch über die Entstehung des Films oder die Hintergründe quasi auch, dass wenn wir Julianne Moore sehen, wie sie ja in den Spiegel guckt und neben ihr im Hintergrund Natalie Portman steht und sie imitiert und dann halt irgendwie so guckt. Das wusste Julianne Moore gar nicht, weil es gab ja keinen Spiegel. Es gab ja eine Kamera quasi, wo die beiden vorstanden. Und sie hat das dann erst später gesehen. Also wirklich meisterhaft auch. Handwerklich meisterhaft, wir haben es schon gesagt. Christopher Blaufeld, der bei First Cow die Kamera geführt hat, fasst das hier wirklich in großartige Bilder. Der verstörende Soundtrack, da werden wir jetzt gleich noch einen Auszug draus hören von Marcello Savos. Der gehört halt auch dazu, zu diesem Film, so irgendwie zu dem Gesamtbild, zu dem gesamten Eindruck und der Atmosphäre, die dieser Film schafft. Und wie gesagt, ich finde das immer wieder grandios, wie tongue-in-cheek so das Ganze dann auch so ein bisschen aufgelöst wird, halt immer mit sehr wunderbar absurd komischen Momenten. Also.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das Trauma-Doppelfeature. Ich habe sozusagen in Folge hinter guten Türen und Bay December gesehen. Das war schon etwas, was ich, wenn man das Todd Haynes Gesamtwerk betrachten will, lohnt es sich auch, sozusagen die Julianne Moore-Trilogie zu machen, sich erst Safe anzusehen, dann Den Himmel so fern und dann May December, um halt auch jeweils die Figur, die im Grunde so ein Domesticity, also dieses Hausfrauenmäßige hat und das da rausgeworfen wird durch irgendwelche Momente von Devianz. Das ist auch interessant. Vor allen Dingen auch die Spiegelszene hat mich gerade erinnert, dass es, da gibt es in Safe auch eine sehr prominente.
Ja, mal abwarten irgendwie, ob die Zeit irgendwann reif sein wird, dass Hollywood tatsächlich Todd Haynes den hochverdienten Oscar gibt.
Ja, May December wurde ja komplett übergangen fast. Ja. Ne? Ich glaube nur fürs Drehbuch. Und auch Charles Melton, du hast es ja gesagt, der ist so grandios in diesem Film. Es ist, naja.
Eine Schande. Aber unser, einer unserer Filme des Jahres, so viel kann man, glaube ich, schon mal vorweg sagen.
Die Chancen stehen gut.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst?
Wir müssen sofort raus hier.
Der Horrorfilm der Woche.
Ja. Jo, der Horrorfilmstart der Woche quasi in dieser Woche. Einer derer, die wir zumindest auf jeden Fall schon auf dem Schirm hatten, durch den allgemeinen Hype auf der einen Seite natürlich, klar, weil der Film aber auf der anderen Seite auch eine sehr interessante Prämisse mit sich bringt. Ob er wirklich mehr ist als das, das wollen wir besprechen. Late Night with the Devil läuft ab dieser Woche im Kino.
Ich wollte sagen, wir haben vielleicht noch einen anderen Horrorfilm der Woche, den wir beide, glaube ich, gesehen haben.
Das ist mir gerade noch eingefallen, der könnte auch da reinfallen.
Der ist schon special. Yes. Der kriegt einen eigenen Platz im Herzen unserer Redaktion hier. Wir wollen reden über Late Night with the Devil und dem, was, weiß ich nicht, wie muss man da von der Vorgeschichte noch irgendwie.
Ich denke, es ist erwähnenswert, um einordnen zu können, wo er herkommt, warum der Film so viel Interesse erfahren hat, ist nämlich auch, dass er halt eine unnötige Kontroverse aufgeworfen hat. Es wurden Zwischentitel als AI-Bilder erstellt, also sehr faules, Production Design, einfach eine, wir brauchen was 70er-Jahre-mäßiges, so zwischenblenden können. Lass das mit AI machen, wir haben 6 Produktionsfirmen, aber wir geben jetzt nicht Geld aus, um uns ein Bild malen zu lassen, was ein paar hundert Dollar gekostet hätte. Also das ist, und damit dann eben in eine Kontroverse reinzugehen, denn bei den Streiks im letzten Jahr, wo halt Schauspielende und AutorInnen gestreikt haben, ging es auch sehr darum, dass AI-Einsatz zum Ersetzen von kreativen Tätigkeiten in Hollywood-Filmen praktisch ausgeschlossen werden sollte in den den Verträgen, die sie da schließen, den Vereinbarungen. Und dieser Film hat jetzt halt einfach aus offensichtlicher Faulheit entschieden, das zu machen. Und fährt jetzt, anstatt das zu ändern oder irgendwie eine Entschuldigung zu haben, diese Kontroverse weiter für eben mehr Publicity. Und das zieht ihn für mich aus dem, das ist ein sympathischer Indie-Film, der wenig Geld hat und die nutzen halt die Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, zu einem, nein, ihr kriegt ein weites Release international und ihr habt das nicht nötig. Und gerade dazu, dass eben solche Sachen als Rechtfertigungsargument reingebracht werden, untergräbt es eben den Arbeitskampf, der zuvor stattgefunden hat und positioniert sich halt eben in einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion darüber, wie eben Kreativität durch KI ersetzt werden kann und sollte. Und das lenkt natürlich komplett vom Inhalt des Films ab, weil das sind Zwischentitel, die für den Genuss des Films wirklich keinen Abbruch tun und auch nichts beitragen. Also das sind...
Ich habe nochmal drauf aufgepasst, es sind glaube ich nur genau die zwei Bilder. Dieses Bild wird zweimal eingeblendet. Was für mich noch drauf zahlt auf die Kontroverse ist halt auch, dass es bei der Premiere des Films anscheinend nicht drin war, sie da den positiven Buzz mitgenommen haben, weil alle Leute erstmal positiv begeistert waren vom Film. Im Nachhinein dann im Wide Release sind dann diese Bilder drin und das hat natürlich auch einen gewissen Beigeschmack einfach, der halt nicht so schön ist dann.
Genau. Mhm. Ich würde sagen, beurteilt selber für euch, ob das eine moralische Hemmschwelle ist. Beurteilt, ob ihr einen Film sehen wollt von basically Streikbrechenden. Und wenn das für euch kein Hindernis ist, dann hört euch das jetzt die Rezension an. Und weil wir beurteilen jetzt das nicht mehr, sondern sprechen über den Inhalt des Films.
Ganz genau. Denn wir geben jetzt quasi die Moral an der Kinokasse ab mit der Kinokarte, die wir dort beziehen, setzen uns ins Kino und haben zunächst einmal einen Film, der ja so den Found-Footage-Ansatz eigentlich so ein bisschen mitreitet. Ne? Also wir haben es hier mit Originalaufnahmen behind the scenes zu tun, Robert.
Ja, angeblich. Das Master-Tape. Da müssen wir mal am Ende nochmal drauf kommen, am Ende des Films. Ich hätte noch eingeworfen, dass es die Leute Australier sind halt, die damals 2012 100 Bloody Acres gemacht haben und der ziemlich geil war. Also ich war da ziemlich... Der war ja auch bei uns hier im Weltkino-Dingsverleih. Ja, und zwischendurch haben die irgendwas gemacht, was nicht so erfolgreich war. Und jetzt eben, also diesen Film, ich habe von dieser ganzen Kontroverse nichts mitbekommen. Ich habe nur die Marketing, also diese kurzen Ausschnitte und so. Und dann und das hat mich eher so, dachte ich, geil, was ist denn das? Weil, und dann dieser Schauspieler, David.
Das Mädchen.
Genau, der in vielen Genrefilm.
Den haben wir gerade in Oppenheimer. Ich habe ihn gerade nochmal riesengroß auf der 70mm Leinwand in Warnsdorf in Oppenheimer gesehen.
Und ich habe bis jetzt nicht mal gewusst, wie er heißt, aber er ist mir immer aufgefallen, weil er immer so bei dem Bild auftaucht, ist er so, also das Gesicht ist so...
Der hat ein sehr markantes Gesicht tatsächlich.
Ja, klassischer Charakterdarsteller. Der Typ also. Also dieses, wo man halt so, ach, das ist der Typ.
Ah ja, der schon wieder. Genau. Ja, wo ich dachte, der...
Ja, er spielt Jack Delroy. Seine Vorgeschichte wird uns quasi mehr oder weniger in Zusammenfassung erzählt, ne?
Das in der Tat, genau.
Ja. Willst du da vielleicht was zu erzählen?
Also ich würde nur dazu erzählen, dass in der Zusammenfassung grob es darum geht, dass er seit mehreren Jahren, also wird ein bisschen so abgerissen, sein Karriere-Dings, dass der eben so aufstrebend ist als Late-Night-Moderator. Gleichzeitig gibt es Verschwörungssachen und Sachen, dass er in so einem gewissen Kulten aktiv ist. Gleichzeitig ist er immer von hinter der Jimmy Carter-Show, die maßgebende
Jimmy
Show.
Jimmy Carson.
Das andere war ein Präsident, ne?
Ja.
genau, dass er immer kurz dahinter ist und er gerne den da überholen will, was scheinbar zum Main der Story gemacht wird, was sich aber nicht so anfühlt, was eigentlich gar nicht interessant ist. Aber es wird als wichtig erachtet, das nach vorne zu schieben, dass er jemand ist, der scheinbar da
unter Druck steht.
Mit
darum
den Quoten,
geht es ja
weil die
eigentlich.
Quoten werden auch oft angesprochen, ne, die ganze Geschichte. Dann gab es so eine Sache, dass seine Frau gestorben ist. Also es wird am Anfang alles abgehandelt, weil sie Krebs hatte. Und das war die mit kurz quotenreichste Sendung, aber hat Carson nicht überholt. Ja, und jetzt kriegen wir präsentiert einen Master-Tape, das scheinbar vorher nicht gezeigt. Nee, es war ja live, deswegen wurde es ja gezeigt. Ach, genau. Es wurde dann wieder gezeigt. Ein Master-Tape und gleichzeitig mit Behind-the-Scenes-Material. Behind-the-Scenes bedeutet, sobald es Klick macht und theoretisch die Werbung wird geschaltet, schaltet das Bild um auf, also von 4:3 auf 16:9, ist dann schwarz-weiß und man hat sozusagen die Unterhaltung und die Sachen, die im Hintergrund laufen. Und später wird das Ganze noch im Film aufgebrochen, dann verwandelt sich das auf einmal in Kinofilm, dann ist es gar nicht mehr Masterband. Also das verlässt irgendwie das und das habe ich mit dem Flo dann festgestellt, war ein bisschen inkonsequent verlassen, weil entweder verlässt man es komplett und geht auch nicht wieder zurück ins Masterband. So, also das sind jetzt diese Filmkniffe, die da drin angewendet werden. Ich fand's, muss jetzt noch dazu sagen, auch wenn ich Synchro-Fan bin, er hat die Stimme hier von Jake Gyllenhaal, die Deutsche, und ich finde die viel zu jung für ihn. Und zu, also, und ich denke, dieser Film, den würde ich auch mal sehr lieber, das ist wieder so, weil das so, ne, Masterband, irgendwie Found Footage, das wäre geil, bestimmt auf jeden Fall da wichtiger, eher im Original mit
Untertitel. Das ist aus deinem Munde.
Ich wollte gerade sagen, wenn Robert sagt.
Ich habe ihn auch in Deutsch gesehen und ich hätte es jetzt gar nicht negativ angemerkt. Nee, aber gut, wenn
ja,
du meinst.
Aber, ja, aber es ist bestimmt die Authentizität ein bisschen mehr. Ja.
Ich habe ihn auf Englisch gesehen und ja, so geil ist das nicht. Also, nein, also die Stimme passt natürlich zu den Leuten, aber vom Schauspiel her ist das Ganze schon. Also, die Figuren treten halt schon auf wie Leute, die auf der Talkshow-Bühne stehen. Aber in dem Moment, wo halt es eigentlich gebrochen werden sollte, ist das immer noch das Level an Gestelltheit, die erhalten bleibt. Also sozusagen die Schauspielenden kriegen den Bruch nicht so richtig hin zwischen
Reality.
Ja, genau. Also und das ist halt einer der Gründe, warum der Film emotional für mich nicht so richtig gut funktioniert hat, ist, dass die eben, dass halt die Ebenen von wir tun gerade so, als ob für die Kamera und oh fuck, jetzt ist es wirklich echt, dass das halt eben sozusagen die Figuren sind immer noch so over the top in ihren Reaktionen oder so gestellten Reaktionen, dass es halt nicht wirklich einen Bruch gibt zwischen der vor der Kamera und hinter der Kamera Persönlichkeit und das wäre, was hätte wirklich gut funktionieren müssen, damit der Film mehr wird als Unterhaltungsgrusel. Aber ich glaube, der Film wollte auch Unterhaltungsgrusel sein, das kriegt er hin.
Also es sind ja auch größtenteils einfach Karikaturen. Ich meine, Karikaturen durchaus, die halt eben auf realen Menschen basieren oder Figuren basieren, ne? Wie beispielsweise diesen Scharlatan-Entzauberer, ne? Dieser Typ, der da Uri Geller wohl auch entzaubert hat, wie man ja auch in einer kurzen Sequenz sehen kann, quasi. Das sind halt auch realistische Figuren, die ja gezeigt werden. In diesem Halloween-Special, das sollten wir vielleicht noch sagen, dass Night Owls hier macht und eben als Basis nimmt.
Und genau, er hat immer, um die Quoten zu steigern, immer schrägere Sachen präsentiert, gezeigt und sie sind nicht zu schade gewesen, nie und nimmer. Und hier wollen sie das nochmal richtig auf die Spitze und wollen, wie du sagst, diesen Seher einladen. Dann später noch, wo wir jetzt nochmal drauf direkt zukommen, es heißt Late Night with the Devil, weil er hat da eine Bekannte, die ein Buch geschrieben hat, weil da gab es eben das Mädchen, die Überlebende war von
einem Kult, ja.
Ja, von einem Kult und die scheinbar besessen ist oder den der Teufel innewohnt. Und natürlich wäre das Geilste, das in der Show abends den Teufel anzurufen und mit ihm zu sprechen, um einfach zu beweisen, was übersinnliches Zeug existiert. Und dann gibt es noch den Skeptiker. Der Skeptiker, der zusätzlich da ist, der selber scheinbar auch also Hypnotiseur war. Und es gibt dann auch nochmal Beispiele. Ja, also es ist kommen immer wieder Leute rein und
ja, im Grunde Seancen und Hypnosen vor laufender Fernsehkamera, die einfach immer mehr schief gehen über die Zeit, bis es halt sich in Horror auflöst und das Ganze eben als eine Pastiche von 70er-Jahre-Themen, wo halt ja, Dinge wie die Satanic Panic und hier Bohemian Grove, Verschwörungstheorien und sowas halt einfach als Versatzstücke genommen werden, auch ganz offensichtlich als ihr müsst nicht länger drüber nachdenken. Das sind halt so, wir droppen jetzt diese Sachen als ein leicht verständliches Ding, um 70er Jahre, 20. Jahrhundert Stimmung zu vermitteln und aus diesen Elementen wird dann halt so ein Cocktail gemixt, der diese Talkshow als Vorwand nimmt.
Mhm. Dieser Cocktail wird halt wirklich im Stil der Zeit gemixt. Das ist das Bemerkenswerte, wie ich finde. Aber leider auch so ein bisschen das, was ich aus dem Film rausnehme, was so bleibt, weil der Rest dann doch irgendwo nicht endgültig überzeugt, also mich zumindest nicht überzeugt hat. Was ich halt wirklich bemerkenswert fand, war halt eben dieser 70er-Style, so dieses Feeling halt einfach, dieses Authentische der Zeit, natürlich auch übertrieben und überzeichnet, aber das macht den Film halt interessant in jedem Fall.
Also das hat mich auf jeden Fall dazu bewegt, den Film zu gucken.
Ja.
Am Ende muss ich aber auch sagen, dass auch, also für mich persönlich war es relativ ernüchternd und ich fand auch alle weiteren Themen, also diese ganzen Themen, die der Film aufmacht, es geht ja auch um Hypnose, die Kameras zeigen die Wahrheit und alles, was da so kommt, ich habe das Gefühl, da sind auch sehr viele, also für mich hat es sich teilweise nach plumpen Schlagworten angehört, um da ein bisschen mehr Tiefgang vortäuschen zu können, der aber für mich am Ende nicht da war, weil und das irgendwie immer ins Nichts verlaufen ist und ich das Gefühl hatte, das wirkt gerade alles sehr oberflächlich und halt das hätte
Potenzial gehabt und vielleicht ist deswegen auch meine Enttäuschung etwas größer, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, da steckt viel Potenzial drin, aber das wird halt nicht wirklich benutzt und nicht umgesetzt für mich. Auch das Writing an sich, wo die Story dann teilweise Wendungen nimmt, war ich halt so, da ist halt wirklich, da werden am Anfang Sachen gesagt und ich hätte es halt teilweise, manchmal ist es auch einfach besser, wenn du nicht die offensichtlichen Sachen dann nimmst. So, und das war hier halt auch wieder ganz stark vertreten, wo ich mir so dachte, ja, natürlich war es jetzt das und natürlich war es jetzt das. Wo ich mir so denke, so, mach das doch einfach mal nicht, Film.
So. Also, ich habe ein ganz anderes Problem. Also, bei mir muss ja der Film, also, wenn er mit Effekten und vielleicht handgemachten Zeug und mit guter Optik und so punktet, dann muss vielleicht auch die Handlung nicht, kann die auch ein bisschen ruhig plump sein. Aber mich hat er, also, Holdovers fühlt sich mehr 70er an, wie das hier.
Das stimmt.
Weil leider auch die Videoeffekte, also, das manchmal springt das Bild zur Seite, Dings, und das ist alles digital erzeugt. Man kann das alles mit irgendwelchen. Man sieht, es ist, also wenn ich in Photoshop, in Photo After Effects selber jetzt solche Videokassettenfilter benutze, wo ich aber sehe, es ist ein Filter, es ist keine, also ich sehe es und finde das, und diese ganzen Effekte leicht, also es muss, bei sowas finde ich, erwarte ich, dass alles handgemacht ist, auch spürt die Effekte und wenn das dann über, ja, dann eben, dass die so machen, wie zum Beispiel David Lynch hat zum Beispiel in den Twin Peaks in der Fortsetzung, hat da Effekte gemacht, die sehen aus wie aus den 90ern gleich und da passt das irgendwie alles und da haben die wirklich das auch mit den alten Mitteln gemacht und das sind ja eben, eigentlich haben die mit dem ersten Film eigentlich gut, da gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten und dann mussten sie halt damit arbeiten, weil bei manchen alten Filmen ist ja viel besser so, dass sie gar nicht die Möglichkeiten hatten mit so Sachen, aber das ist das eben, und es gibt auch Filme, viele, die so auf den 70er-Jahre-Schiene fahren und die dann wirklich auch optisch eben in, ja, da haben. So.
Also es ist halt ein Element halt irgendwo, was halt zeigt, dass dieser Film, der ist halt nicht konsequent, ne? Er ist halt wirklich nicht konsequent in seiner Umsetzung, so ganz im Gegenteil zum anderen Horrorfilm, über den wir nachher noch sprechen werden.
Das stimmt.
Der die Konsequenz in Reinform ist quasi zum Schluss.
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe letztens so einen Podcast, glaube ich, noch drüber gehört. Es gibt ja noch Ghostwatch aus von der BBC, was ja im Endeffekt dasselbe Prinzip ist, nur halt eben konsequenter umgesetzt. Ja. Das war ja damals eine TV-Ausstrahlung, wo es auch darum ging, eine Late-Night-Show mit paranormalen Phänomenen etc. pp., wo dann irgendwann Leute in ein Haus gegangen sind und irgendwann sind die Sachen echt passiert. Damals wurde es halt ausgestrahlt, keiner wusste, dass das gerade ein Film ist, basically, und alle dachten, es ist echt und haben auch angerufen. Aber selbst wenn du hier nicht weißt, dass es ein Film ist, macht der Film dir das halt am Anfang klar, wenn du jetzt irgendwo einschaltest, weil er ja eben einsteigt mit einem Zusammenschnitt und irgendwie eben diesen ganzen Sachen, wo ich mir auch gedacht hätte, ich glaube, es wäre fast cooler gewesen, wenn man diese ersten 10, 15 Minuten, bevor dieses Tape startet, eben weggelassen hätte und du einfach direkt reingeworfen wirst in die Atmo und in die Late-Night-Show.
Also wäre es halt zum Beispiel irgendeine Videoaufzeichnung oder sowas von der Sendung, ja, aber der Film ist halt, nimmt halt den offensichtlichen, den faulen Weg und wahrscheinlich ist das auch, warum sie in diese AI-Kontroverse reingelaufen sind, weil sie immer den leichten Weg genommen haben.
Den Weg des geringsten Widerstands, ja.
Ich finde da auch Roberts Conjuring beispielsweise konsequenter halt irgendwo in seiner Aufmachung, in seiner Umsetzung. Ich meine, hier Ed und Lorraine Warren werden ja auch kurz erwähnt, ne?
Ja, die stimmt. Erwähnung und so Seitenhiebe zu anderen Sachen finde ich ganz nett und so, aber es bleibt einfach nur nett, weil ich, ich dachte jetzt auch an den Film, den wir zuletzt gesehen haben, Found-Footage-Film.
Den Deadstream.
Deadstream zum Beispiel, der gar nicht im Kino war. Ja. Den habe ich jetzt schon zweimal gesehen. Ich habe jedes Mal fünfmal geschrien oder so. Und da gibt es auch eine kurze, der fängt damit an, dass der Streamer halt kurz ein bisschen recapt und so über sich. Und dann sagt er, jetzt gehe ich in dieses Gruselhaus und jetzt mache ich das. Und trotzdem, auch wenn Blair Witch und so weiter, die starten ja meist so direkt. Und da gibt es auch einen Recap bei, aber es funktioniert einmal, der funktioniert richtig gut. Da war ich sehr überrascht. Also,
ja, weil der Einstieg sich halt nicht unbedingt nach Kinofilm anfühlt, sondern halt eben sagt.
Ja, er macht das auch im Stream, diese Ankündigung. Genau. Ist er auch, der in die Kamera spricht und es fängt schon so an und es ist nicht ein anderes Format
sozusagen. Ja, das hätten sie hier auch hinkriegen können, wenn sie halt einfach konsequent wir sind ein Dokumentarfilm über das, was passiert ist.
Oder das
durchgezogen.
Eben.
Ja, aber genau, haben sie halt nicht. Genau. Ist halt einfach, die sind halt einfach nicht gut darin, Analoghorror herzustellen.
Was halt irgendwie sehr schade ist, weil wie gesagt, ich finde auch, also David Dastmalchian als Hauptdarsteller ist großartig, das macht schon sehr viel Spaß. Ich finde, er passt auch sehr in diesen braun-beigen Anzug da rein. Und sieht halt, also ich finde, er tatsächlich auch genau sein Gesicht, seine Haare, alles, wie er in diesem Anzug aussieht, ist so, ich nehme ihm auf jeden Fall ab, dass er aus den 70ern ist. So. Bei anderen Figuren wird es für mich vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, das schon. Aber ansonsten bin ich, gerade bei ihm, tut es mir ein bisschen leid, weil ich so dachte, ich hatte richtig viel Lust auf diesen Film und alle Bilder mit ihm sahen sehr cool aus. Und dann hat es mich halt doch irgendwie einfach nur enttäuscht und ernüchtert.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. So leid es uns tut.
So leid es uns tut.
Wie wir schon immer gesagt haben, am schlimmsten sind nicht Filme, die einfach nur schlecht sind, sondern die Potenzial komplett verschenkt haben und nicht konsequent sind. Das ist irgendwie noch schlimmer als ein Film, der einfach nur schlecht ist.
Ja. Dann ist er auch schon vorbei. Late Night with the Devil in dieser Woche zu sehen in allen Multiplex-Kinos. Jo. Macht euch selber ein Bild, wenn ihr wollt, aber ihr wisst, worauf euch einlasst. Ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich behandelt hier.
Filmstarts der Woche.
Wenn du noch einen Muxer machst, kriegst du Stubenarrest und ich mache keinen Spaß.
So, jetzt also noch weitere Filmstarts in dieser Woche und da haben wir tatsächlich auch noch eine Empfehlung für euch von Flo.
Ja, ich habe Alle, die du bist gesehen von Michael Vetter-Natanzki. Ein deutsches Sozialdrama irgendwie mit Genre-Elementen, würde ich sagen. Das ist einer der Gründe, warum ich dann reingeguckt habe. Wenn es ein deutscher Film ist und es nur ein Sozialdrama ist, gebe ich ja zu, bin ich jetzt nicht unbedingt immer direkt so dafür am Start. Aber das hat mich dann doch letzte Nacht noch positiv überrascht. Es geht um Nadine und ihren Mann Paul, die beide im Rheingebiet arbeiten. Sie arbeitet noch für ein Subunternehmen von einem Kohletagebauunternehmen und die haben halt eben, er hat schon keinen Job mehr, bewirbt sich gerade auf neue, auch eben im ganzen Kohlegeschäft und die haben halt eben dieses Problem, ja, Kohle geht aus. Was passiert? Man sieht in Rückblicken auch, wie sie sich verliebt haben und es geht halt eben darum, um die Liebesgeschichte zwischen den beiden und eben, dass sie irgendwann auch, ich glaube, relativ am Anfang noch irgendwann mal zu ihm sagt auch, sie hat das Gefühl, sie ist nicht mehr in ihn verliebt oder man merkt ihr das auch schon die ganze Zeit an, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie ist auch die ganze Zeit gestresst. Und direkt am Anfang geht es halt darum, dass er eine Panikattacke hatte bei einem Werbungsgespräch und sie zu ihm geht. Und wenn sie ihn das erste Mal in den Arm nimmt, ist er halt nicht Paul, weil es dauert eine ganze Zeit, bis wir den Schauspieler Carlo Ljubeck sehen als Paul, sondern er ist ein Stier. Und kurz darauf ist er ein 10-jähriger Junge. Und dann ist er eine alte Oma. Weil es eben darum geht, dass halt immer die ganzen Aspekte von Paul an sich immer auch einfach im Film verbildlicht werden.
Ah, okay.
Und das fand ich einfach auch an sich eine ziemlich coole Idee. Und das war irgendwie sehr schön, wenn er da irgendwie wütend auf sich selbst auch in dieser Panikattacke ganz am Anfang eben sich eingeschlossen hat, ist er halt eben der große wilde Stier. Und dann kurz darauf ist er halt der kleine Junge, der halt sehr verletzlich auch ist. Und dann ist es irgendwie, er ist öfter auch mal ein Jugendlicher, wenn sie sich verliebt haben und so. Und wie gesagt, ich glaube, es dauert fast 20 Minuten oder eine halbe Stunde, bis du das erste Mal den echten Paul siehst im Film, was ich an sich ziemlich cool fand. Und man kriegt den eben halt eben das Familienleben von denen allen mit, wie es denen geht, was alles gerade halt nicht so geil läuft, eben aufgrund davon, dass sie halt eben in einer Industrie alle arbeiten oder gearbeitet haben und auch wieder arbeiten wollen, die halt eben aktuell mit einem Damoklesschwert über dem Kopf dasteht. Und ja, das war tatsächlich für mich positiv überraschend, sage ich mal. ich hatte auch das Gefühl, da lässt sich bestimmt noch mehr draus sehen, wenn man da ein bisschen mehr Ahnung hat, was da alles los ist. Weil es hat schon für mich relativ gut gezeigt, wie es den Leuten, glaube ich, gehen soll. Oder zeigt, glaube ich, relativ gut, wie es den Leuten geht, die in diesen ganzen Branchen arbeiten. Aber ich vermute, wenn man da näher dran ist, kann man da noch mehr rausziehen.
Ja, mag sein. Also es ist halt, glaube ich, halt auch ein Thema, mit dem sich halt gerade viele beschäftigen, Energiewende und dergleichen, dass es halt auch berufliche Kosten hat. Aber so wie du das schilderst, ist das, sind das halt einfach, also diese ganzen Figuren, die Paul ist, sind das einfach Symbolbilder für einfach seine Emotionen gerade oder ist das was auch so eine Pluralidentität, wie wir es zum Beispiel Frankie Five Star im anderen deutschen Film vor kurzem präsentiert bekommen haben, darstellen soll?
Also ich glaube, es ist weniger Pluralität, als eher tatsächlich einfach Aspekte seiner Persönlichkeit. Das halt einfach um nochmal zu verdeutlichen, wie vielschichtig er ist oder so. Aber also ich würde jetzt weniger sagen, dass es Richtung plurale Identität geht. Aber es, ich fand das trotzdem einfach sehr schön dargestellt, vor allen Dingen, weil halt auch immer wieder auch eben nicht der echte, nicht nur der echte Paul, sag ich mal, intimere Momente mit Nadine teilt oder so, sondern dass halt auch einfach auch mal andere Darstellende dann einfach sind. Und das hat mich teilweise sehr überzeugt. Vor allen Dingen gab es, die haben halt auch zwei Kinder. Und es gibt dann auch mehrere Szenen eben, wo halt in den Szenen mit den Kindern zum Beispiel der 11-jährige Junge da ist, der aber als Vater ja agiert und auch über die Kinder als Vater spricht. Und dann sind da halt Jungschauspielende, wo ich das Gefühl hatte, wahrscheinlich ist eins der Mädchen, was seine Tochter spielt, eigentlich älter als der Darstellende von dem Vater gerade, weil er halt eben ein 11-jähriger Junge ist. So, und das hat durchaus, da musste ich auch schon zwischendurch ein bisschen schmunzeln und das fand ich schon sehr süß auch.
Also es findet ungewöhnliche Bilder.
Ja, das fand ich sehr schön und das ist eine sehr schöne Liebesgeschichte auf jeden Fall. Also ich war selber überrascht davon, weil ich letzte Nacht da saß und dachte, ach, das ist ja alles ganz schön hübsch, schön, toll.
Ja.
Und emotionales deutsches Kino.
Ja. So. Meinst du, dass dieser Kohlebauaspekt wirklich zentraler ist oder ist das mehr einfach ein Grund, warum Unsicherheit entsteht?
Vielleicht ein bisschen was von beidem. Ich kann es nicht so, weil es spielt schon eine große Rolle, weil man auch sieht, wo sie haben sich auch eben aufgrund dessen da kennengelernt, sie wohnen da und es geht auch immer wieder darum, dass Nadine, ich weiß nicht, ob es ein Betriebsrat ist, aber auf jeden Fall in dem Unternehmen, wo sie noch arbeitet, halt die Sprecherin für die Belegschaft ist, wo es eben die ganze Zeit darum geht, werden wir alle gefeuert, nehmen wir die Abfindung an, wie wird das umstrukturiert, damit wir hier weiterkommen, was halt eben auch ihre emotionale Belastung die ganze Zeit ist, so. Und wo man halt auch, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist ein Film, der so ein bisschen teilweise auch Geschlechterrollen umdreht, weil ich das ansonsten mit so gestressten Elternteilen oder sowas, ist halt meistens so, dass der Vater diese Rolle einhat, die Nadine hier eben inne hat. Und die Mutter immer die Gefühlvolle eben ist oder so.
Ja.
Was super klischeehaftes, klassisches und es ist halt hier eben genau andersrum.
Ja, aber es sind ja halt auch teilweise durch die Arbeitswelt geschaffene Bedingungen und in sozusagen wie Arbeitslosigkeit halt auch die Rollen, die Leute in Familien einnehmen, verändern kann, ist ja auf jeden Fall auch ein super interessantes Thema und offenbar eins, das in diesem Film mit aufgegriffen wird.
Genau.
Und eben wie jetzt ja auch dieses Thema Kohle und die Arbeit, eben diese Arbeitswelt eigentlich auch sehr wenig vorkommt im Kino.
Stimmt.
Ne, genau. Und auch hier offensichtlich gut behandelt wird. Alle, die du bist, läuft im Kino ab dieser Woche. Könnt ihr euch also dort ansehen. Lieben Dank dir. Ja, und dann bliebe noch Golda, ein Film, den man eigentlich schon im letzten Jahr im Kino vermutet hätte, würde ich mal sagen. Er lief im letzten Jahr im Februar auf der Berlinale und also bei aller Liebe, liebe Weltkino-Menschen, letztes Jahr wäre dieser Film sicherlich noch anders betrachtet worden im Kino, möchte ich mal sagen. Zwischenzeitlich ein Jahr später sind wir hier in einer etwas anderen Situation und naja, vielleicht wird jetzt auch umso deutlicher, warum dieser Film so problematisch ist. Golda behandelt nämlich Golda Meir. Und Golda Meir war Regierungschefin in Israel in den 70er Jahren. Und 1973 tobte in Israel für 3 Wochen der Yom Kippur-Krieg, als das Land sowohl von Syrien als auch von Ägypten angegriffen wurde und sich zwischen 2 Fronten behaupten musste. Der Film zeigt, wie Golda Meir damit umgeht. Er zeigt sie kettenrauchend. Er zeigt viele Konferenzsäle und macht das so ein bisschen wie die dunkelste Stunde. Also ein Stück weit auf jeden Fall als Kammerspiel. Aber er ist inhaltlich doch echt hochproblematisch, weil er zum einen komplett nur aus der israelischen Perspektive erzählt. Und das ist ja, wie wir wissen, in diesem Konflikt, im Nahostkonflikt generell eine schwierige Perspektive. Und zum anderen, weil er ja auch nicht so konsequent das Ganze auserzählt. Helen Mirren ist großartig und sollte auf jeden Fall für euch auch der größte Grund sein, sich den Film im Kino anzugucken. Sie kann es also da durchaus mit Gary Oldman als Churchill aufnehmen, auch wenn sie ja jetzt hier noch stärker sicherlich mit Prothesen im Gesicht verändert wurde, um halt auch Golda Meir ähnlich zu sehen. Allerdings ist hier teilweise halt eben Schwächen im Drehbuch und auch die sehr, stellenweise sehr plakative Symbolik, die dieser Film an den Tag legt, durchaus ein Problem. Und wie gesagt, da sollte man sich vielleicht besser den Film mit Ingrid Bergman anschauen von 1982, der ein Biopic halt eben wirklich über ihr Leben ist. Das kommt hier ein Stück weit zu kurz. Es geht halt wirklich sehr konzentriert um diesen Konflikt und den dann wirklich aus einer sehr beschränkten Perspektive heraus erzählt. Ist spannend. Als Film per se kann man sich das angucken in jedem Fall und bekommt auch eine tolle Hauptdarstellerin. Aber wie gesagt, inhaltlich doch durchaus fragwürdig. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man ihn jetzt ein Jahr später in die Kinos bringt. Hat einen Oscar gewonnen für die beste, nicht? War nominiert. Okay, alles klar. War nominiert, danke dir. Unser Oscar-Fachmann, Flori. War nominiert für einen Oscar für die Maske. Aber jetzt könnt ihr ihn sehen in den Kinos. Golda, Israels eiserne Lady, passt natürlich gut. Klar, so ein bisschen Margaret Thatcher. Hat sie auf jeden Fall auch und man muss wahrscheinlich auch, um erfolgreich zu sein in diesem Metier, eine gewisse Bärbeißigkeit an den Tag legen. Golda läuft ab dieser Woche im Kino. Einen weiteren Filmstart haben wir noch und zwar nicht gesehen, einen offiziellen, nämlich The End We Start From, der läuft auch in den Passage-Kinos und im Regina an. Ist eigentlich eine interessante Geschichte gewesen, so, ne? Es ist ja Klimawandel, Katastrophenszenario, also London versinkt in den Fluten und eine Familie versucht sich zu behaupten und daraus zu retten. Jodie Comer spielt hier die Hauptrolle, dem Joel Fry. Macht euch selber ein Bild davon. The End We Start From, britischer Film aus dem letzten Jahr, läuft jetzt in dem Kino. Ja, und dann haben wir quasi jetzt hier die Schwelle von den Filmstarts hin zur Sofaecke, denn wir haben es in dieser Woche mit einem Film zu tun, der auf wundervolle Weise beides miteinander vereint, denn wir haben auf der einen Seite einen DVD- und Blu-ray-Start, tatsächlich auch eine Premiere, der Film bisher nicht in den deutschen Kinos zu sehen gewesen und sonst auch nirgendwo. Fantasy Filmfest? Nee, auch nicht, oder? Nein.
Ich glaube, man konnte ihn über Shudder gucken.
Ja,
also da ist er halt schon seit 3 Jahren oder sowas released.
Und er kommt aber halt eben im Zuge der Veröffentlichung, das finde ich eine schöne Sache, finde ich eine gute Sache, dass Player und das möglich macht quasi. Der Film darf auch in den Kinos aufgeführt werden und bekommt dadurch bei uns einen schönen kleinen, ja, zum einen so ein Spotlight, zum anderen aber auch eine gute Leinwand, nämlich die im Luru-Kino auf dem Spinnereigelände, ein wunderbares Kino für Abseitiges. Und wir wollen reden über Mad God und über einen Film, den ich zum einen auch tatsächlich jetzt vor 2 Jahren gesehen habe in London, im besten Kino der Stadt, nämlich im Prince Charles Cinema. Super geil, irgendwie im Keller mit so einer Gruppe von Nerds mir dieses Ding angeschaut. Es war wirklich toll. Weil
ich beneide dich, weil du es im Kino gesehen hast, ja, und ich nur zu Hause auf Blu-ray.
Aber du kannst es ja noch nachholen. Er läuft ja im Luru. Ja. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein Film, den man auch mehrfach sehen kann, weil er sich jetzt nicht unbedingt durch den Inhalt und durch die, ja, du nimmst dir nichts vorweg, wirklich, wenn du ihn gesehen hast. So, das ist die Atmosphäre. Es ist,
ich gebe auch zu, als ich habe ihn gestern 2-mal angemacht, also nicht 2-mal geguckt, aber beim ersten Mal habe ich gedacht.
Einmal für die Katze, einmal für dich?
Nee, das auch, die Katze hat auch geguckt. Ich habe ihn direkt mit Audiokommentaren gemacht von Phil Tippett und Guillermo del Toro. Habe dann aber gemerkt, dass die Musik mir doch ein bisschen zu leise gedreht ist im Hintergrund und ich wollte das dann doch irgendwie mehr auf mich wirken lassen und habe deswegen nach 4-5 Minuten wieder nochmal von vorne gestartet, halt ohne Audiokommentar. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal mit Audiokommentar angucken, weil allein die ersten 3-5 Minuten waren schon sehr spannend, was Phil Tippett und Guillermo del Toro über Mad God erzählt haben.
Es ist ja auch zum einen ein dialogloser Film quasi, ne, was bei Robot Dreams schon hatten jetzt gerade letztlich, haben wir es also auch hier quasi mit einem Film zu tun, der ohne...
Das ist der Gegenentwurf zu Robot Dreams, ja. Ohne dass ich Robot Dreams gesehen habe, aber...
Ja, das stimmt schon.
Wenn du gesagt hast, Robot Dreams ist über Freundschaft und eigentlich relativ lebensbejahend, wenn ich mir Mad God angucke, ist das...
es ist
lebensbejahend ist es nicht. Es ist auch nicht direkt lebensverachtend oder sowas, aber es ist halt wirklich eine sehr düstere Vision, die Phil Tippett hier animiert. Wem der Name jetzt nicht direkt sagt, der Mann hat 2 Oscars gewonnen für Star Wars, glaube ich, und Jurassic Park. Der hat gefühlt, wenn ihr in den 70ern bis heute, bis Ende der 90er oder auch danach noch Filme geguckt habt mit Kreatureneffekten
hat, Starship Troopers.
Ja, hat der Mann irgendwie mitgewirkt, sag ich mal, und hat da irgendwie mitdesignt. Der hat ein großes Studio, wo es darum ging, eben Stop-Motion oder Go-Motion-Animationen teilweise zu machen. Ich habe ihn letztens erst lustigerweise durch Zufall habe ich eine Doku geguckt, wo es um Kreaturen ging, wo er auch viel gesprochen hat und hat da viel erzählt. Und das war alles sehr, sehr spannend. Und der hat eben hier, ich habe gesehen, es gibt auch irgendwie Mad God Teil 1, 2, 3. Das heißt, das sind, glaube ich, Kurzfilme, die er jetzt zusammengefügt hat zu diesem 84-Minuten-Ding. Und ja, also ich habe öfter gelesen, es gibt keine Narrative. Ich behaupte, es gibt schon irgendwie eine. Man muss nur danach suchen, so ein bisschen. Also der Anfang, die erste, sag ich mal, der erste Abschnitt hatte für mich eine relativ klare Narrative, weil wir diesem Gasmaskentypen, der auch auf dem Poster drauf ist, sag ich mal, gefolgt sind und wie der durch so eine...
Ist ein Attentäter, ne? Der hat eine Karte quasi und bahnt sich seinen Weg durch diese Welt der Monster.
Ja, und ich hatte das Gefühl, der beobachtet halt auch viel und wir sehen halt sehr viel. Also gerade wenn es um diese ganze Zombie-Produktion ging, dachte ich schon, da sagt Phil Tippett, ist da schon irgendwie auf einer Gesellschaftskritik-Ebene, glaube ich, unterwegs und versucht einem da was zu erzählen.
Ja, erzählt ja auch vom Krieg schon ein Stück weit.
Genau, hinten raus war ich dann so, da wird es, glaube ich, noch ein bisschen abstrakter, wenn einem der Anfang noch nicht abstrakt genug war. Ich meine, es fängt allein ja, also ich sage, deswegen hat es auch eine Narrative, weil es fängt mit einem Bibelzitat an und das Erste, was wir sehen, ist der Turmbau zu Babel. Mhm. Wo ich mir auch so denke, das ist ja auch nicht zufällig gewählt. Mhm. Das macht ja auch nicht aus Spaß, weil er hier nichts zu erzählen hat, sondern das gibt ja schon auch eine gewisse Richtung vor. Wenn ich den Turm von Babel und dann ein Levitikus-Zitat aus der Bibel bringe, dann will ich ja schon irgendwo auch auf eine gewisse Art und Weise einen Ton setten und was erzählen, was in diese Richtung von Epicness geht. Und finde es tatsächlich krass, weil ich finde, das schafft er auch. Es fühlt sich alles sehr episch an. Hm. Und das, obwohl es nur 84 Minuten lang ist.
Ja, und episch vor allen Dingen in Größe quasi, obwohl es halt wahrscheinlich irgendwie nur wenige Zentimeter groß war im Endeffekt, was er da gebaut hat. Denn das Spannende neben dem Film selbst, natürlich neben seiner Atmosphäre, neben dieser Sogwirkung, neben diesem absoluten Stop-animierten Albtraum, den wir da auf der Leinwand halt eben erleben, ist ja auch die Entstehungsgeschichte. Ne? Also Phil Tippett hat ja vor 30 Jahren begonnen, also für etwas mehr als 30 Jahre mittlerweile schon, diesen Film zu fertigen quasi, also in seiner Freizeit mehr oder weniger mit seinem Team neben den großen Hollywood-Produktionen, für die er die Stop-Motion-Animationen gemacht hat, eben diesen Film begonnen und hat ihn dann eine Weile auf Eis liegen lassen, aber dann die Arbeit wieder begonnen und jetzt 30 Jahre später ist dieser Film halt in den Kinos beziehungsweise auf DVD bei uns und Blu-ray. Und was ich halt so bemerkenswert und bewundernswert finde, bei allem quasi, ist die Konsequenz, mit der sowohl Phil Tippett hier das zu Ende geführt hat, 30 Jahre lang, auf der anderen Seite aber auch, wie dieser Film ist. Der ist, also sagte auch jemand, der direkt mit ihm zusammenarbeitet und mit ihm beteiligt ist, der ist halt wirklich zu 100% so, wie er es wollte. Und wirklich bis zum Schluss.
Das merkt man auch.
Ja.
Und das ist gleichzeitig natürlich auch, macht das auch auf eine gewisse Art und Weise sperrig, weil ich glaube, das ist auch definitiv kein Film für jeden Menschen, weil das halt wirklich schon, es ist sehr speziell, es erzählt, das meiste, was du hörst, ist gefühlt Babygeschrei oder Schmerzensschreie von Menschen, wenn es menschliche Geräusche sind, irgendwelches Geglibber, irgendwelche Sachen, die sich, also, weil es geht ja, es ist ja ständig irgendwas, was irgendwo getötet, zerrissen, zerquetscht, auf irgendeine Art und Weise gefoltert wird oder sowas. Und du siehst halt, du bist die ganze Zeit gefühlt, ich glaube, zwischendurch gibt es ja Shots, wo es in einen Körper reingeht. Und es ist einfach nur auch faszinierend. Ich glaube, allein kann man sich den Film 5-mal angucken und entdeckt wahrscheinlich ständig noch neue Sachen. Ich habe auch gehört, er hat auch Easter Eggs eingebaut und irgendwelche bekannten, also von ihm bekannten Figürchen. Ich glaube, der böse Roboter aus Robocop oder so ist, glaube ich, auch irgendwo gefühlt am Rand mal dran oder sowas.
Ja.
R209.
Genau, was wolltest du sagen, Robert? Ja.
Ich wollte mal fragen, es ist ja Stop-Motion und es ist auch, die Frage, ist es komplett durchweg Stop-Motion ohne irgendwelche Computereffekte oder so?
Nein.
Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist, ich sag mal, 90% Stop-Motion. Es sind ein, zwei CGI-Effekte drin, um nochmal teilweise Sachen drüber zu bügeln. Es gibt Szenen, wo Stop-Motion-Figuren mit echten Menschen interagieren, weil es gibt ein paar Figuren, die sind echte Menschen.
Aha.
Und die siehst du auch so, aha, nicht nur in Videoaufnahmen im Film, sondern halt eben auch, da gibt es diesen Last Man, den man irgendwie zwei, dreimal sieht, der vor diesen ganzen Attentätern, die sehen auch aus wie Grubenarbeiter einfach, Da steht, es gibt eine Krankenschwester, die eben etwas mit sich trägt, was auch später im Film eine zentrale Figur ist, der man folgt. Und zwischendrin sind halt einfach Puppen und viel Animation und viel Stop-Motion-Animation.
Okay, also die Late Night of the Devil-Leute hätten Phil Tippett anrufen sollen, theoretisch. Hätten, sagen wir mal, machen wir bitte bei uns das, dann wäre das alles.
Und kaum 30 Jahre später hätten sie einen Film.
Ja, genau. Ja, er arbeitet tatsächlich schon wieder an seinem neuen Film, der jetzt auch in Cannes vorgestellt wurde, zumindest halt eben den potenziellen Finanziers. Das heißt also, wir können uns drauf freuen. 30 Jahre hat er wahrscheinlich nicht mehr, ist ja auch schon etwas älter mittlerweile. Ich hoffe mal, dass er diesen Film noch zu Ende fertigstellen wird. Was wir jetzt haben hier mit Mad God ist ein absolutes Meisterwerk, wie ich finde, wirklich einzigartig.
Allein daran, dass ich glaube ich jetzt gefühlt nochmal 15 Minuten Monolog halten könnte, sagt euch, guckt euch diesen Film mal an, wenn ihr irgendwie ansatzweise Interesse habt.
Zu sehen jetzt im Luru-Kino auf dem Spinnereigelände, auf der großen Leinwand oder halt eben jetzt auf DVD und Blu-ray über Play-On. Da gibt es auch eine fantastische Box mit Making-ofs, mit Karten und Postern. Solltet ihr euch also auch holen, wenn ihr auf jeden Fall was Schönes im Regal stehen habt. Und von dieser schönen Box mit DVD und Blu-ray haben wir auch ein paar Exemplare für euch zu gewinnen beim...
Was ist wahr, dass alle dran glauben, dass er wahr war?
Nein, es ist wahr, dass er unwahr war. So war das.
Es ist wahr, dass er unwahr war. Alles Lüge, alles Lüge, alles Lüge. Der Mensch lügt, lügt und lügt.
Meinen Sie jetzt damit, ich habe gelogen, als ich gesagt habe, ich habe gelogen? Oder habe ich Ihrer Meinung nach gelogen, als ich gesagt habe...
Ich werde so verrückt wie ich noch nie gewesen, wenn ich drehe durch.
Ja, genau. Und Wahrheit ist auf jeden Fall, dass letzte Woche hier beim...
Filmriss, Filmquiz.
The Menu zu erraten war und in dieser Woche gibt's das hier.
Soll ich gleich zahlen?
Oh, ja, natürlich. Wir bräuchten Ihre Kontodaten und Ihre Lieferadresse.
Oh, natürlich. Ich liebe Weihnachten. Geschenke verpacken und all das. Und dann lässt man den Truthahn doch wieder zu lange im Rohr. Fertig. Woher wissen Sie so viel über Modelleisenbahn?
Oh, ich lese zu viel vermutlich.
Ist doch erfrischend. Danke. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Und als Bescherung gibt es Freikarten zu Late Night with the Devil oder zu Der bewegte Mann in der Best of Cinema-Reihe in dieser Woche. Also
schreiben an filmriss@popculture.de.
Wenn ihr wisst, was das war. Und wir sind damit raus für diese Woche. Empfehlen euch noch Yes Chef. Ja, das rede ich, glaube ich, nochmal explizit drüber. Aber guckt ihn schon mal am 7.6. auf der Leinwand. Und nächste Woche erzähle ich euch was drüber. List by Playon jetzt erschienen. Danke an euch hier im Studio. Danke, Jasmin.
Sehr gerne.
Danke, Flo.
Bitteschön.
Danke, Robert. Mhm. Und herzlichen Dank an Flori.
Gerne, gerne.
Lass es raus.